Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ab nächster Woche beginnen wir mit den Paulusbriefen. Das sagte meine Dozentin im ersten Semester zu mir. Diese Zeit war für mich ganz schön schwierig, weil ich noch gar nicht so sicher war, ob das Theologiestudium eigentlich so wirklich was für mich ist. Aber die Bibelkunde im Neuen Testament hat mein Herz im Sturm erobert. Ich war begeistert von den Evangelien und von der Apostelgeschichte und die ersten 4 Wochen zogen mich in ihren Bann. Und dann kam dieser Satz. Ich war zu dieser Zeit kein wirklich großer Fan von Paulus und verstand auch nur selten, was er eigentlich mit seinen Worten so genau sagen wollte. Während sich bei den Evangelien ganze Geschichten in meinem Kopf abspielten und ich das alles so als lebendig wahrnahm, sagten mir die Briefe nichts. Das wusste meine Dozentin zu diesem Zeitpunkt auch. Und ihr Ziel des Semesters war, mir Paulus schmackhaft zu machen. Ganz große Hoffnungen setzte sie dabei auf den Römerbrief. An diesem Brief hatte ich auch wirklich zu knabbern. Aber ich würde sagen, das Kapitel, was heute auch unser Predigttext ist, hat mich am Ende überzeugt. Nicht nur vom Römerbrief, sondern auch gänzlich von Paulus. Paulus schreibt dort über die Ankündigung der Rettung ganz Israels. Diese Stelle fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Ich lese aus dem 11. Kapitel. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Herr. Ich werde ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes. Und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt. Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemanden beruft, macht er das nicht rückgängig. In der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht hatten. Und durch den Ungehorsam Israels ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind und dass ihr dadurch sein Erbarmen kennengelernt habt, soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen erfahren. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Um zum ersten Punkt meiner Predigt überzugehen, indem wir uns mit dem Brief ins Unbekannte beschäftigen, müssen wir zuerst eine kleine Zeitreise unternehmen. Wenn ihr euch das besser vorstellen könnt, dann schließt doch auch gern die Augen. Denn es sind ein paar Jahre, die wir zu überbrücken haben. Wir reisen ins Jahr 56 nach Christus. In Rom gab es zu dieser Zeit bereits eine christliche Gemeinde. Diese Gemeinde sah aber ganz anders aus, als das unsere Andreas-Gemeinde zum Beispiel heute tut. Die Menschen in dieser Gemeinde waren früher Heiden. Sie glaubten einst an die römischen Götter wie Jupiter, Juno und Neptun. Sie kannten den Tempelkult auf dem Forum Romanum. Aber die christliche Botschaft, das war etwas ganz Neues für sie. Das Gemeindeleben dort können wir uns in etwa so vorstellen wie in unseren Hauskreisen heutzutage. Daher konnte man noch nicht wirklich von einem gesamten Zusammengehörigkeitsbewusstsein sprechen. Im Gegensatz zu den anderen Gemeinden, von denen wir in den Paulusbriefen hören, wurde diese Gemeinde nicht von Paulus gegründet und vermutlich kannte Paulus selbst auch nur einzelne Personen. Sie entstand frei von den anderen und dennoch bezeichnet Paulus sie als einflussreich. Im Jahr 56 existierte sie schon seit ein paar Jahren und ihre Geschichte war in den vergangenen Jahren eng mit der des Judentums in Rom verknüpft. Denn auch die jüdische Bevölkerung konnte nur in kleinen Gemeinden leben. In den Jahren zuvor war es so, dass die ersten Anhänger Christi in Rom oftmals nicht nur gottesfürchtige Sympathisanten von Synagogen waren, sondern teils sogar gänzlich zum Judentum übertraten. Da sie aber an die Botschaft Christi glaubten, kam es dann zu messianischen Unruhen, was dazu führte, dass die römische Obermacht ein Versammlungsverbot ausrufen musste. Das machte dann Platz für andere Heidenchristen, nachdem die mit dem Judentum eng verbunden waren, etwas verdrängt waren. Und diese Heidenchristen, die lebten nicht nach den jüdischen Geboten. Durch den Regierungsantritt von einem neuen Kaiser, Kaiser Nero, vielleicht sagt der Name euch was, wurde dieses Verbot stillschweigend aufgehoben, wodurch die eng mit dem Judentum verbundenen Heidenchristen wieder zurück auf die Bildfläche traten. Das führte dann aber zu vielen Konflikten innerhalb der römischen Gemeinde, da der Glaube derer, die sich fest an die Gebote des Judentums hielten, mit vielen Opfern einherging. Eins davon war zum Beispiel Vegetarismus, da die Juden durch das Versammlungsverbot Rom verlassen hatten und so keine Händler mehr für koscheres Fleisch da waren. Und dann kam auch noch der Brief von Paulus. Er hatte zu dieser Zeit seine Missionsarbeit im Osten beendet und hatte vor, in den Westen weiterzugehen und wollte bis nach Spanien reisen. Schon seit langem plante er eine Reise nach Rom. Die Gemeinde dort kannte er nicht, aber er kannte einzelne Personen und so konnte er das, was er sagen wollte, durchstellen. Für seinen Plan war die Gemeinde unfassbar wichtig und deshalb musste er ihnen nochmal das Evangelium vorstellen, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie ihn unterstützen. Um den Kontakt herzustellen, schreibt er dann einen höchst eigenwilligen Brief. Die Heidenmission war für Paulus zu einem Problem geworden. In seinen Briefen berichtet er, dass er eine Reise nach Jerusalem geplant habe. Im Römerbrief finden wir eine Art Verteidigungsrede des Paulus, welche vermutlich auch eng mit diesem Besuch zusammenhing. Man könnte sich fragen, ob Rom dann nicht vielleicht die falsche Adresse war. Paulus hätte ja auch einfach direkt nach Jerusalem schreiben können. Aber nein, für ihn war es wichtig zu wissen, dass die einflussreiche, anerkannte und freie Gemeinde Rom hinter ihm und seiner Botschaft, die er zu überbringen hatte, stand. Er fasst in seinen Aussagen das zusammen, worauf er aus vergangenen Diskussionen in seinen Gemeinden und Jerusalem zurückblicken konnte und resümiert über seine Missionserfahrung. Die angespannte Situation zwischen Juden und Christen wird dabei sehr deutlich. Dennoch war dies den Römern nicht fremd, da sie mit denselben Fragen zu kämpfen hatten wie die anderen Gemeinden und Jerusalem auch. Paulus schreibt ihnen in seinem Brief von der Gerechtigkeit Gottes und sendet dieser Gemeinde, die er noch gar nicht kennt, seinen wohl anspruchsvollsten Brief. Seine Kernbotschaft ist es, dass das Evangelium für Juden und Nichtjuden gilt. Er verkündet der Gemeinde in Rom die Heilsbotschaft
und geht dabei besonders auf das Verhältnis von Juden und Heiden und deren Errettung ein. Es scheint so, als wäre den Heidenchristen das Judentum sehr vertraut, da Paulus sogar aus der Errettungsprophezeiung von Jesaja zitiert. Er schreibt: Aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Herr. Ihnen werde ich die Last ihrer Sünde nehmen. Das ist eine starke Zusage Gottes. Aber wie soll das aussehen? In der Botschaft Christi wird deutlich, dass der Glaube an ihn rettet. Genau das schreibt Paulus auch den Römern. Dass das aber nicht die Meinung aller ist, das wurde sowohl ihm als auch den Römern schon bewusst. Auch innerhalb der Gemeinde bestand die Frage, wie man den Glauben lebt. Kann man denn an Christus glauben, wenn man sich nicht an die jüdischen Gebote hält, die Jesus ja eingehalten hat? Ihr seht, es standen große Konflikte und Fragen in der Luft. Auf diese scheint Paulus aber eine Antwort zu haben. Aber das Verhältnis zwischen Christentum und Judentum ist nicht nur eine Frage der damaligen Zeit gewesen, sondern bis heute noch brandaktuell. Israel stellt für uns den Ursprung unserer Religion dar. In der Vergangenheit sah die Verbindung sehr schwierig aus und das Verhältnis wankte immer wieder durch Bewunderung, Verachtung, Idealisierung, Verfolgung und vielen anderen Umständen. Wie sollen all diese Differenzen und schwierigen Kapitel der Geschichte in einen gemeinsamen Plan passen? Lasst uns nun zu meinem zweiten Punkt kommen, der uns vielleicht etwas mehr Aufschluss geben wird. Das Mysterium des Plans. Im griechischen Urtext hat das Wort Mysterion eine ganz besondere Bedeutung. Es findet sich auch des Öfteren in anderen Briefen von Paulus, was die Römer zwar damals nicht wissen konnten, was für uns aber einen wichtigen Schlüsselbegriff darstellt. In unserem Text ist dieses Mysterion selbst das Geheimnis um die Absicht Gottes. Konkret sieht dieses Geheimnis so aus. Ein Teil Israels ist verhärtet und lehnt den Glauben an Christus als menschgewordenen Sohn Gottes ab. Auch wenn wir das für uns erkannt haben, sollen wir deshalb trotzdem uns nicht für klug halten. Denn der eigentliche Grund für diese Verhärtung sind ja wir. Erst wenn die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist, dann wird diese Verhärtung aufgehoben werden und ganz Israel wird gerettet. Es wird deutlich, dass der Bund Gottes mit Israel weiterhin besteht und die Öffnung zu den anderen Völkern hin dafür kein Ausschlusskriterium ist. Sogar eher im Gegenteil. Diese Verhärtung seines Volkes sorgt dafür, dass wir gerettet werden können, indem wir Barmherzigkeit erfahren. Im Abschnitt vor unseres Textes zeichnet Paulus ein sprachliches Bild, was mir hilft, diese Thematik genauer zu verstehen und auch den Umfang Gottes Barmherzigkeit zu sehen. Unser Predigttext kann als Zusammenfassung dieses Bildes gesehen werden. Paulus beschreibt dort einen edlen Olivenbaum. Diesem werden ein paar Zweige ausgerissen, um wilde Zweige aufzupfropfen. Der Baum selbst steht dort für die Gesamtheit des Volk Gottes. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch bisher mit der Zucht von Olivenbäumen auseinandergesetzt habt, aber für mich war das doch schon auch ein spannendes Thema. Denn wenn man weiß, wie eine sogenannte Veredelung eigentlich abläuft, dann sieht man, welche Aussagen Paulus eigentlich tätigen möchte. Normalerweise nutzt man nämlich einen wilden Olivenbaum, um dort edle Zweige aufzusetzen. Diese Zweige tragen dann gute Früchte, aber der Rest des Baumes bleibt trotzdem wild. Wenn wir uns als die wilden Zweige sehen, werden wir also von unserem wilden Stamm getrennt und bekommen die Möglichkeit, zu etwas durch und durch Reinem zu werden und gute Frucht zu tragen. Dafür müssen zwar zuerst ein paar der guten Zweige weichen, damit auch Platz für uns ist, aber dann wieder die guten Zweige auf den Baum aufzufropfen, das ist dann nicht mehr das Problem. Paulus sagt sogar, wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörst, und auf den edlen Ölbaum aufgepfropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Baum gehören, wieder auf den eigenen Baum aufzupfropfen. Im übertragenen Sinne tut Gott also etwas, was nicht üblich und auch nicht notwendig gewesen wäre. Sein Volk selbst, also die edlen Zweige des Baums, auf die wir ja dann auch kommen, hätten schon Frucht getragen. Er möchte uns aber trotzdem dabei haben. Deshalb muss er zunächst Platz machen, damit wir auch fest anwachsen können. Und für die guten Äste, die derweilen für uns weichen mussten, sorgt er auch. Nachdem ich dieses Bild und das, was Paulus als Zusammenfassung schreibt, durchdrungen hatte, nahm ich das Mysterium noch einmal von einem ganz anderen Blickwinkel wahr. Es war für mich keine Frage mehr danach, wie das Judentum zu Christus kommt, denn darum wird sich ja offensichtlich Gott kümmern. Vielmehr kam die Frage in mir auf, wie groß Gottes Liebe doch sein muss, um uns, die wir es doch gar nicht wert waren, einen Platz zu bereiten. Erst so können wir kostbare Früchte tragen. Und wisst ihr, was nach wertvoller Aufbearbeitung aus diesen Früchten wird? Salböl. Wir sollten dieses Geheimnis also dankbar annehmen und wie Paulus schon sagt, ohne uns für klug zu halten, denn wirklich durchdringen können wir nicht, weshalb Gott für uns einen solchen Platz macht oder wie Ungehorsam und Barmherzigkeit so eng beieinander liegen können. Und wenn wir in unsere Vergangenheit zurückschauen, dann können wir an grauenvollen Beispielen sehen, zu wie viel Leid, Überheblichkeit, die uns in keinster Weise zusteht, führen kann. Und nun zu meinem dritten Punkt, Gemeinschaft als Schlüssel zum Heil. Nachdem Paulus also entfaltet hat, wie Gottes Rettungsplan aussieht und uns in Wort und Bild darüber informiert hat, stellt sich immer noch die Frage, wie soll das alles ineinander übergehen? Paulus erlebt bei der Abfassung des Briefes, wie sehr die Frage nach dem Messias und die Einhaltung des jüdischen Gesetzes zu Spannungen führt. Auch die Gemeinde von Rom kennt dieses Problem nur zu gut. Bei ihr kommt zusätzlich noch dazu, dass diese Spannungen innerhalb der Gemeinde auftreten, da dort verschiedene Strömungen untereinander aufeinandertreffen. Das erste Bild, das mir für die Beantwortung dieser Frage einfiel, war das Abendmahl. Vielleicht wart ihr ja schon mal bei Kerstin am Gründonnerstag zum Sederabend. Dort feiert die Gemeinde das Fest, welches auch Jesus feierte, als er das Abendmahl einsetzte. Dieses Mahl wird traditionell am Vorabend des jüdischen Passafestes gefeiert. Es erfolgt nach einer strengen Ordnung, deshalb heißt es auch Sedermahl, weil Seder auf Hebräisch Ordnung heißt, und soll an die Befreiung der Israeliten aus Ägypten erinnern. Wenn Jesus den dritten Kelch nach dem Mahl nimmt, welcher auch Kelch der Erlösung heißt, geschieht etwas Ähnliches wie bei dem Bild des Ölbaums, denn der eigentliche Rahmen wird erweitert. Bis zu diesem Punkt feierte allein das Judentum die Erlösung Gottes aus der Sklaverei. Diese Tat Gottes führte zu seinem Bund mit seinem Volk. In den Einsetzungsworten des Kelches kommt dann aber durch Jesus ein ganz neuer Bund mit uns hinzu, welcher nicht nur durch ein Tieropfer besiegelt wurde, sondern durch das kostbare Blut Christi. Wenn Jesus sagt, dass wir Brot und Wein in seinem Gedächtnis zu uns nehmen sollen, dann knüpft er auch hier wieder an das jüdische Vorbild an. Dort ist es bei Festen nämlich so üblich, sie in Gedächtnis zu feiern, und zwar so, als wäre man selbst Teil des Geschehens, als wären die Handlungen für einen selbst passiert. Und so können wir davon ausgehen, dass wir an diesem Tisch mitsitzen und diese Verheißung zugesprochen bekommen. Natürlich kommt es in einer Tischgemeinschaft auch zu Konflikten. Wenn ihr euch an die provokante Frage des Evangeliums erinnert und diese Frage einer Tischgemeinschaft stellen würdet, dann könnte es durchaus passieren, dass dort Streit ausbrechen würde, da jeder davon ausgehen würde, selbst am besten zu wissen, was das wichtigste Gebot sei. Aber das, was Jesus auf diese Frage antwortet, ist doch das, was uns alle eint, dass wir Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele lieben und dass wir unsere Nächsten lieben, wie uns selbst. Das ist doch der eigentliche Schlüssel. Glaube ist etwas sehr Individuelles. Auch die Tischgemeinschaft beim Abendmahl war sehr bunt aufgestellt. Aber diese Herzenshaltung ist das, was uns alle einen sollte. Jeder und jede von uns hat seinen oder ihren eigenen Weg mit Gott. Viele Dinge entwickeln sich auch erst und wir müssen wachsen, wie die Äste am Olivenbaum. Dafür gibt Gott uns Zeit. Und wenn jemand weiß, wie viel Zeit Wachsen erfordert, dann ist es wohl Gott, denn er hat den Plan. Paulus schreibt, dass Gott alle in den Ungehorsam eingeschlossen hat, damit wir alle Erbarmen erfahren. Wenn Menschen zusammenkommen, dann gibt es Konflikte. Das ist nicht zu vermeiden. Aber wir dürfen uns nicht schlauer fühlen als andere oder uns überheben. Die Errettung kann nur als Gemeinschaft erfolgen. Also lasst uns in Gottes Liebe eine Einheit bilden und dem anderen in Liebe begegnen. Denn das ist doch die eigentliche Basis. Der einzelne Zweig kann nicht einfach so ohne den Baum überleben. Es ist völlig normal, dass es zu unterschiedlichen Ansichten kommt und Glaube anders gelebt wird. Aber nur weil du anders lebst als ich, heißt es nicht automatisch, dass jemand von uns beiden besser oder den wahreren Glauben hat. Paulus lädt uns dazu ein, dass wir als eine Gemeinschaft an einem Strang ziehen. Lasst uns in Liebe und Geduld miteinander leben und einander annehmen, denn die Tischgemeinschaft hat genug Platz für uns alle. Die universale Gemeinde Christi trägt und verträgt die unterschiedlichsten Lebensstile. Jeder von uns kann in ihr Heimat haben. Zum Abschluss habe ich euch noch eine kleine Erzählung mitgebracht. Ein Rabbi fragte seine Schüler, wann der Tag beginnen würde. Der erste fragte: Beginnt der Tag, wenn ich von weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann? Nein, sagte der Rabbi. Dann beginnt der Tag, wenn ich von weitem einen Dattelbaum von einem Feigenbaum unterscheiden kann, sagte der zweite Schüler. Der erntete wieder ein Nein. Aber wann beginnt der Tag? Fragten die Schüler. Der Rabbi antwortete: Der Tag beginnt, wenn du in das Gesicht eines Menschen blickst und darin deine Schwester oder deinen Bruder siehst. Bis dahin ist die Nacht noch bei uns. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.